Zukunft elektrisch. Der Hager-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zukunft elektrisch. Heute sitzen wir wieder in trauter Zweisamkeit hier zusammen. Also tatsächlich, Max, geht es wieder besser?
Ich bin wieder da.
Ist wieder da. Das freut uns natürlich sehr. Und wir sind auch tatsächlich heute, wie schon gesagt, zu zweit. Also wir haben uns heute dazu entschieden, dieses Thema mal zu zweit zu besprechen. Und zwar geht es um ein ganz spannendes, aber auch ja, total essentielles Thema eigentlich im Elektrohandwerk, nämlich um Schutzgeräte.
Genau, und wir kommen gerade direkt von der LTEFA in Stuttgart und Katharina und ich leiten ja die Werkstattstraße von Hager und dementsprechend haben wir da natürlich auch immer ein Ohr für Fragen bei den Kunden beziehungsweise bei euch Azubis.
Genau.
Und dementsprechend haben wir gemerkt, es kommen immer wieder Fragen zu den Themen, zu dem Thema Schutzgeräte. Und auch zu dem Thema QuickConnect, also nicht nur die Schutzgeräte, sondern auch QuickConnect, kennen manche nicht und das wollen wir jetzt natürlich mit der Podcast-Folge ein bisschen aufklären.
Ja, wir haben uns natürlich gefreut, dass so viele tatsächlich begeistert waren von dieser QuickConnect-Technik, also da werden wir auch im Laufe des Podcasts nochmal drauf eingehen. Aber wir haben eben auch gemerkt, wie du schon richtig sagst, Max, dass super viele Fragen irgendwie noch zum Thema Schutzgeräte bestehen und ich meine, an unserer essentiellsten oder auch coolsten Station, würde ich schon fast sagen, die Azubis auch am meisten fordert, ist natürlich die Station zur Technikzentrale, wo die wirklich einmal den kompletten Schrank auch verdrahten dürfen. Und da kommen doch durchaus noch einige Fragen, wie ich denn solche Schutzgeräte dimensioniere, warum ich die einbauen muss. Und da gibt es natürlich auch noch einige normative Grundlagen, die wir auch in diesem Podcast dann besprechen wollen. Aber vielleicht schauen wir uns erstmal an, wo werden denn die Schutzgeräte grundsätzlich installiert?
Ja, also die Schutzgeräte können, wie du eben schon gesagt hast, in unserer Technikzentrale, also im Zählerschrank, auftreten, in dem Verteilerfeld, aber auch in Kleinverteilern, Feldverteilern, also überall, wo Verteiler quasi mit im Namen drin ist, da können die Schutzgeräte eingebaut werden und schützen dann einmal die Leitungen, also wie der Name Leitungsschutzschalter zum Beispiel schon sagt, werden die Leitungen geschützt, aber auch die Endgeräte werden geschützt. Auf der anderen Seite gibt es Schutzgeräte, die auch das menschliche Leben schützen.
Also ganz wichtig, ja.
Ganz wichtig vor Stromschlägen. Aber es gibt auch Schutzgeräte, die dafür da sind, damit zum Beispiel kein Brand entsteht.
Und das haben wir ja auch gerade in der letzten Folge gehört. Da hat Dominik ja erzählt, dass er ja im Rahmen von seiner Arbeit im Customer Technical Support, auch die Aufgabe hat im Prinzip zu überblicken, wie funktionieren denn unsere Schutzgeräte und wenn es tatsächlich mal einen Fall gab, wo das nicht funktioniert hat aus Gründen, da auch wirklich drauf zu schauen, weil das ist nämlich dann sofort auch ein rechtliches Thema. Hier geht es um Brand, hier geht es um Personengefahr, also die Aufgabe, die das Elektrohandwerk hier hat, richtig zu dimensionieren, das Verteilerfeld richtig zu planen. Das ist schon eine große und hat auch entscheidende Auswirkungen auch am Ende des Tages logischerweise auf die Funktion des Gebäudes.
Und vor allem mit sehr viel Verantwortung verbunden.
Absolut, absolut. Deswegen finde ich, macht es auch umso mehr Sinn, hier wirklich nochmal die Lupe drauf zu halten und zu schauen, was ist denn eigentlich hier nochmal wichtig. Und du hattest schon das erste Schutzgerät genannt, was wir uns vielleicht jetzt mal ein bisschen tiefer anschauen sollten, nämlich der Leitungsschutzschalter. Was ist dieses Gerät und was steckt hinter der Schutzfunktion?
Ja, der Leitungsschutzschalter oder auch kurz LS-Schalter, der ist dafür da, wie der Name schon sagt, um die Leitungen zu schützen, aber auch um die Endgeräte zu schützen, die dann in dem Stromkreis angeschlossen sind. Da gibt es zwei Auslösearten, die der Leitungsschutzschalter mit sich bringt. Das ist einmal die thermische Auslösung, also gegen Überlast, und die Kurzschlussauslösung, um einfach dann auch Kurzschlüsse zu detektieren und dann schnellstmöglich auszulösen. Fangen wir mal mit der thermischen Auslösung an. Die thermische Auslösung, wie eben schon gesagt, ist für Überlast. Das heißt, wenn ein zu hoher Strom fließt, dann wird der Bimetall warm, der verbiegt sich und löst dann mechanisch einen Mechanismus in dem Leitungsschutzschalter aus und dann wird der Stromkreis abgeschaltet. Bei der Kurzschlussauslösung hingegen, da ist eine Spule verbaut, die dann wirklich einen Kurzschluss ganz schnell detektiert, also wirklich da im Millisekundenbereich wird der schon entdeckt und dann auch dementsprechend dann direkt dann abgeschaltet.
Gut, beides sind natürlich ganz klar Dinge, vor denen man auch eine Leitung schützen muss. Ich persönlich muss immer so ein bisschen schmunzeln bei dem Thema Überlast. Ich glaube, da ist wahrscheinlich jeder irgendwie so ein bisschen, oder muss sich jeder so ein bisschen an die eigene Nase packen. Ich glaube, jeder hat irgendwie so eine Steckdosenleiste zu Hause, wo man dann doch, ohne jetzt wirklich groß nachzudenken, einfach alles Mögliche dran steckt. Und je nachdem, in welchem Haushalt man dann ist, ja, wundert man sich auch, warum der Leitungsschutzschalter noch nicht ausgelöst hat.
Bei Endkunden sieht man immer wieder so die typische Dreifachsteckdose aus quasi einem Discounter.
Ja, ja.
Wo am Schluss dann wirklich ganz, ganz große Lasten dann drüber fließen. Ne? Da sollte man sich überlegen, was man alles an so einen Stromkreis und vor allem an so eine Steckdosenleiste auch alles anschließen tut.
Ja,
ne?
Ja. Also ich war mal in einem Haushalt, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber tatsächlich im Badezimmer war dann auch tatsächlich dann die Waschmaschine angeschlossen an so eine Steckdosenleiste. Und je nachdem, was du dann noch dranhängst, kann das auch mal warm werden. Ne?
Und da liegt auch die Verantwortung irgendwo beim Elektrohandwerk, ja, um da dann auch die Endkunden aufzuklären, weil das kann ja schon auch gefährlich werden, ne?
Absolut, also da hast du vollkommen recht, das ist ganz, ganz wichtig. Sowieso haben wir natürlich im Elektrohandwerk immer die Problematik, dass nicht so richtig klar wird, was eigentlich ja, Strom ist und warum man diese Schutzfunktion überhaupt braucht, weil natürlich es funktioniert, aber es ist eben auch mit den Lasten, die jetzt dazukommen, auch einfach wichtig, dass ja, man hier im Prinzip sicher im Prinzip ja plant und auch richtig dimensioniert. Und da gibt es auch noch eine zweite Thematik, die man sich hier ja immer vor Augen halten sollte. Es gibt ja auch Charakteristiken, die die Leitungsschutzschalter irgendwo auch ja, charakterisieren.
Mehr oder weniger,
genau, Auslösecharakteristiken,
ne?
Ganz genau. Die natürlich auch entscheidend sind, je nachdem, wo ich meinen Leitungsschutzschalter einsetzen möchte. Heißt, unter welchen Bedingungen löst mein Leitungsschutzschalter aus? Vielleicht nimmst du uns da nochmal kurz mit und erklärst uns, welche Charakteristiken es denn gibt.
Ja, die Auslösecharakteristiken bestimmen, wann ein Leitungsschutzschalter auslöst. Da geht es dann um die elektromagnetische Auslösung. Das bedeutet, es gibt die B-Auslösecharakteristik, also unser typischer B16-Automat, das ist Auslösecharakteristik B zum Beispiel, der kommt mit dem 3- bis 5-fachen Nennstrom zurecht. Ne? Also quasi 3- bis 5-fachen Strom, wie dann auf dem Leitungsschutzschalter draufsteht. Ist dann einfach der Leitungsschutzschalter für die Standardinstallation. Wie
kennt
eben schon gesagt,
ne?
B16-Automat, das ist der, der wirklich am häufigsten auch bei Hager verkauft wird.
Mhm.
Dann gibt es noch die Auslösecharakteristik C oder C-Charakteristik. Die ist dann dafür da, das heißt, der ist ein bisschen träger, das ist dann der Fachausdruck dafür. Dementsprechend mit dem 5- bis 10-fachen Nennstrom kommt der dann zurecht.
Wann würde man den entsprechend verbauen?
Bei höheren Einschaltströmen zum Beispiel. Ne? Also wenn kurzzeitig mal ein hoher Strom auch anliegt, zum Beispiel bei Motoren, die brauchen mehr Strom, wenn sie anlaufen. Und wenn da ein Elektromotor hinten dran geschaltet ist, also angeschlossen ist an dem Stromkreis, dann macht da eher eine C-Charakteristik Sinn.
Okay. Mhm.
Dann gibt es noch die D-Charakteristik. Das ist dann wirklich dann für ganz hohe Ströme. Das ist dann die 10- bis 20-fache Nennstrom. Da geht es dann aber schon in die Richtung Industrie, um da wirklich große Einschaltströme, wie bei zum Beispiel bei Schweißtransformatoren, dann anstehen, um da diese großen Einschaltströme zu handeln.
Mhm, klar, und dann muss man natürlich auch wirklich drauf achten, weil gerade in der Industrie ist natürlich die Verfügbarkeit der Anlage das höchste Gut, mehr oder weniger. Und wenn bei Start einer Maschine permanent der Leitungsschutzschalter auslöst und dann eigentlich im Prinzip wieder alles stillsteht, ist natürlich Worst Case.
Das wäre eher ungünstig, das stimmt, ja.
Das wäre eher ungünstig und genau, also das ist definitiv zu beachten, wo soll ich am Ende des Tages die Installation umsetzen, in welchen Gebäuden, was sind da auch entsprechend für Verbraucher dann auch. Und was auch ein wichtiges Schlagwort ist, was ihr sicher auch schon mal gehört habt, ist das Thema Selektivität. Heißt also, bei Selektivität sprechen wir davon, dass im Prinzip der Leitungsschutzschalter auslöst, der am nächsten zur Fehlerstelle ist.
Genau,
gleiches
richtig.
Prinzip. Wir wollen natürlich auch nicht, dass die gesamte Anlage dunkel ist, nur weil irgendwo in einem Stromkreis ein Fehler aufgetreten ist.
Macht ja auch einfach Sinn bei der Fehlersuche letztendlich dann auch. Ne? Also wenn ein Leitungsschutzschalter auslöst, muss man ja auch danach gehen, warum das der auslöst. Also der Elektrohandwerker muss dann gucken, wo sich der Fehler befindet. Und wenn natürlich dann ein Leitungsschutzschalter auslöst, der weiter weg ist, im Sinne von nochmal vorinstalliert ist, vor dem nächsten Leitungsschutzschalter, dann wird das natürlich schwierig dann für den Elektrohandwerker dann auch da den Fehler zu finden.
Absolut richtig. Also da auf jeden Fall drauf achten. Da haben wir auch, kleiner Tipp am Rande, ein ganz, ganz tolles Webinar von unserem TIC, was hier das Thema Selektivität sehr, sehr gut bespricht. Das ist jetzt auch die zweite, ja, schon ein zweites Webinar entstanden. Also wenn da schon Termine feststehen, packe ich das gerne in die Infobox. Ansonsten schaut gerne mal nach unter hager.de/Webinare. Und um das Thema Leitungsschutzschalter ein bisschen abzuschließen, noch ein bisschen Nerdwissen vielleicht. Wir haben ja schon gesagt, dass Normen eine große Rolle spielen. Das ist ja kein Geheimnis im Elektrohandwerk. Alles, was sich um den Leitungsschutzschalter dreht, wird in der DIN VDE 0100 430 geregelt. Also wenn ihr mal bei eurem Lehrer angeben wollt.
Genau, richtig. Da gibt es dann Pluspunkte in der Berufsschule.
Genau, also das ist die dahinterstehende Norm. So, jetzt haben wir den Leitungsschutzschalter behandelt, aber das ist ja natürlich nicht das einzige Schutzgerät, was wichtig ist. Wir haben eben schon über den Personenschutz gesprochen.
Genau, und der Personenschutz, der wird vom Fehlerstromschutzschalter oder kurz FI-Schalter übernommen, auch manchmal RCD genannt. Und der ist in meinen Augen so das wichtigste Schutzgerät, das wir in so einem Verteiler verbauen, weil er einfach Leib und Leben schützt.
Ja, interessanterweise tatsächlich gab es erst die Sicherungen und dann den Personenschutz, also den Fehlerstromschutzschalter. Das heißt, da hat man so ein bisschen nachgeschoben. Und vielleicht nochmal für euch als Info, der Einsatz des Fehlerstromschutzschalters wird in der DIN VDE 0100 Teil 410 geregelt und ist dort auch verpflichtend vorgesehen. Also neben dem Leitungsschutzschalter muss in jeder Anlage der Fehlerstromschutzschalter verbaut werden und nicht nur einfach, sondern tatsächlich, da gibt es genaue Vorgaben, wie viele Fehlerstromschutzschalter entsprechend in der Installation auch einzuplanen sind.
Und vor allem in welchen Stromkreisen der eingebaut werden muss, je nachdem, in welchen Räumen der ist. Ne?
Genau, also in dieser Norm spricht man davon, dass alle Steckdosenkreise bis 32 Ampere abgesichert werden müssen und eben auch die Beleuchtungsstromkreise in Wohngebäuden bei TN- und TT-Netzen. Aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein, warum diese Netze, genau. Aber vielleicht gucken wir uns mal ganz kurz einmal an. Wir haben eben gesagt Personenschutz. Ab wie viel Milliampere spricht man denn vom Personenschutz?
Da reden wir von 30 Milliampere für den Personenschutz. Und sollen wir schon mal ein bisschen schon auch die Funktionsweise erklären gleich? Ne?
Ja,
würde ich sagen. Macht
ja
Sinn an der Stelle. Also beim Personenschutz, da geht es dann darum, dass erkannt wird, ob der Strom über den Körper abfließt. Und dann bekommt man quasi einen Stromschlag, das wollen wir vermeiden. Und dementsprechend, und dementsprechend wird vom FI-Schalter werden die einfließenden Ströme und die ausgehenden Ströme verglichen, also die Phasen werden verglichen gegen den N. Mhm. Das passiert mit einem Summenstromwandler. Den Summenstromwandler kann man sich so vorstellen wie eine Spule, wo die Leitungen dann oder die Phasen und der N durchgehen. Die Phasen haben eine Flussrichtung nach innen und der N hat die Flussrichtung entgegengesetzt. Und wenn dann die Ströme gleich sind, dann heben sich die Magnetfelder quasi gegenseitig auf. Wenn dann ein Strom über den Körper gegen Erde abfließt, dann erkennt er das ab 30 Milliampere, deswegen diese 30 Milliampere, wo wir vorhin beim Personenschutz geredet haben, und dann löst der FI aus.
Ja, und wir haben ja eben schon gesagt, dass der Fehlerstromschutzschalter eben wegen seiner Funktion des Personenschutzes auch verpflichtend in Installationen zu installieren ist. Aber da muss man auch nochmal aufpassen, weil auch beim Fehlerstromschutzschalter gibt es verschiedene Arten von Ausführungen, die natürlich nochmal entsprechend der Anwendung zu unterscheiden sind. Und ein besonderer Typ B FI-Schutzschalter, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, nimmt aktuell auch aufgrund der aktuellen Verbraucher, die dazukommen, zu. Aber da will ich jetzt gar nicht zu viel verraten. Vielleicht schauen wir uns mal den Standard-Typ A an, Fehlerstromschutzschalter. Welche Aufgabe übernimmt der?
Der erkennt die Wechselfehlerströme und die pulsierenden Gleichfehlerströme. Also das ist der FI, der eigentlich, ich sage jetzt mal, im normalen Hausgebrauch am meisten verwendet wird.
Standard
momentan.
FI, genau. Mhm.
Standard FI.
Genau, jetzt habe ich schon den Typ B vorweggenommen. Was unterscheidet den vom Typ A?
Der Typ B erkennt auch zusätzlich glatte Gleichfehlerströme, was man zum Beispiel bei Frequenzumrichtern für Drehstromanwendungen benötigt. Das heißt zum Beispiel in der Industrie, wenn da Drehstrommotoren mit einem Frequenzumrichter geregelt werden, dann benötigt man diesen Typ B. Aber auch zum Beispiel für Photovoltaikanlagen ist es essentiell wichtig.
Im Wohnbau dann.
Im Wohnbau, genau. Mhm. Also nicht in der Industrie, nicht nur in der Industrie, sondern auch im Wohnbau. Oder auch zum Beispiel in Schulstätten oder Schulungsstätten, wo Labore oder Versuchsaufbauten für Labore dann gemacht werden. Da ist auch, oder gibt es auch die Norm, die dann sagt, dass da dieser Typ B FI verbaut werden muss.
Ja, ist auch, wie gesagt, nimmt im Gespräch auf jeden Fall an Bedeutung zu. Ich denke, die industriellen Anwendungen ist es wahrscheinlich mehr oder weniger schon Standard, aber in vielen Bereichen ist man es im Wohnbau gar nicht gewöhnt, dass man von dem Typ A abweichen muss. Und da hat der Elektriker aktuell ja nicht nur die Entscheidung zwischen Typ A und Typ B, sondern da kommt jetzt eben noch ein dritter dazu, der Typ F.
Genau, dieser Typ F, der nimmt immer mehr an Bedeutung zu, weil er auch Fehlerströme erkennen kann von einphasigen Frequenzumrichtern. Und diese werden immer mehr auch in Haushalten oder in Haushaltsgeräten verbaut, wie zum Beispiel in Waschmaschinen. Also moderne Waschmaschinen haben solche einphasigen Frequenzumrichter verbaut. Und da braucht man dann diesen Typ F, um auch diese Fehlerströme zu detektieren.
Ganz genau. Also es ist tatsächlich so, dass das Ganze noch nicht normativ festgelegt ist, dass der Typ F verbaut werden muss, aber dahingehend eben eine Empfehlung, weil eben dieses Gerät diese einphasigen Frequenzumrichter detektieren kann, macht er eben in Anwendungsfällen wie zum Beispiel einer Waschmaschine durchaus Sinn. Was eben aber grundsätzlich ganz, ganz wichtig ist, ist, dass ihr von vornherein wisst, habe ich Gleichstrom in meiner Anlage. Das ist tatsächlich ganz entscheidend, weil ein Typ A löst nicht mehr aus und wird sogar blind, wenn Gleichstrom in der Anlage ist. Und das führt natürlich dazu, dass der Personenschutz nicht mehr gewährleistet ist. Und das, ja, muss ich euch nicht erklären, dass das natürlich ein ganz, ganz schlimmer Zustand ist. Deswegen achtet da bitte drauf, sobald Gleichstrom in der Anlage ist, sollte ein Typ B verbaut werden.
Ganz, ganz wichtig.
So, bevor wir aber jetzt das Thema Netze anschneiden, was ich ja eben schon so ein bisschen angeteasert habe, müssen wir ja nochmal klarstellen. Wir haben jetzt die ganze Zeit von Personenschutz gesprochen, 30 Milliampere.
Genau.
Aber da gibt es natürlich auch nochmal Abstufungen, aber ganz konkret möchte ich jetzt nochmal auf ein Gerät hinweisen. Auch ganz normaler Fehlerstromschutzschalter, hat aber eben keine Anwendung im Personenschutz, sondern es gibt noch eine andere Funktion, die da übernommen werden kann.
Genau, die 30 Milliampere für den Personenschutz, da können wir nochmal ganz kurz drauf eingehen, die sind ja dafür da, damit ein Herzkammerflimmern dann bei Menschen dementsprechend vermieden wird. Also wenn es dann höher geht, über 30 Milliampere, dann wird das schon kritisch für die Gesundheit.
Wichtig, ziemlich witzig, muss ich jetzt mal gerade unterbrechen. Ich habe mal gehört, dass das tatsächlich im Selbstversuch herausgefunden wurde. Also da gab es tatsächlich einen Wissenschaftler, der hat Stromversuche gemacht und dankenswerterweise für uns alle dann herausgefunden, dass diese 30 Milliampere.
Ja. Der lebt wahrscheinlich heute nicht mehr. Ne?
Ich weiß nicht, ob er noch lebt, aber ich glaube nicht, dass er dabei gestorben ist. Also ich hoffe es zumindest mal. Also, auf jeden Fall kommt diese Zahl, glaube ich, tatsächlich sogar von ihm.
Okay, sehr interessant.
Hat sie uns getestet, ja.
Genau, jetzt haben wir die 30 Milliampere mal geklärt, ne, dass da halt quasi die Gesundheit eine Rolle spielt. Aber es gibt auch FIs, die für den Brandschutz da sind. Und da reden wir dann von Strömen von 300 Milliampere. Ne? Also wo wir dann sagen, wenn 300 Milliampere abfließen, dann kann es da zum Funkenflug kommen und auch, dann der Brand entstehen kann.
Ja, genau. Ja. Also das heißt, ganz klare Trennung. Also ich kann jetzt nicht einen Fehlerstromschutzschalter für beide Anwendungsfälle nutzen, logischerweise. Da immer darauf achten. Es gibt auch noch Abstufungen, aber ganz konkret, diese beiden Fälle wollten wir jetzt hier einmal nennen. So, jetzt habe ich es lange genug angeteasert. Warum kann ich einen Fehlerstromschutzschalter denn nur in TN- und TT-Netzen verbauen? Also warum ist das hier wichtig, vorher zu wissen, wo sich das Wohngebäude wie auch immer befindet?
Ja, das ist ja, da muss man nochmal unterscheiden auch zwischen TNC-Netzen und TNS-Netzen. Normalerweise, also in Deutschland, ist die verbreiteste Netzart das TNCS-Netz. Also das heißt, bis zum Hausanschluss ist die Erde und der N, also als PEN-Leiter quasi, zusammengefasst und wird dann erst am Hausanschlusskasten aufgetrennt in einen N-Leiter und einen PE-Leiter. Wenn die natürlich dann zusammen wären im Haus auch, dann kann man das nicht erkennen, ob ein Strom Richtung Erde abfließt, weil einfach dieser N-Leiter dann ja mit dem PE auch immer verbunden ist. Ja, und dementsprechend geht das nur bei TNS-Netzen oder auch TT-Netzen, ne, mit dem FI.
Okay, vielen Dank für die Erklärung. Also da immer drauf achten. Und jetzt wollen wir die beiden Themen Leitungsschutzschalter und Fehlerstromschutzschalter so ein bisschen abschließen mit einem Klopper-Thema. Es wird nicht einfach, also tatsächlich versuchen wir euch jetzt mal in der Erklärung so ein bisschen mitzunehmen, aber es ist ein Thema, was euch sicher schon mal über den Weg gelaufen ist. Und zwar gab es eine Änderung in der sogenannten DIN-VDE 0100 Teil 530. Und aus dieser Änderung resultiert jetzt, dass ich eben nur noch 6 Leitungsschutzschalter hinter einen vierpoligen 40 Ampere Fehlerschutzschalter installieren darf. Und das ist natürlich eine sehr große Änderung, weil bislang war es natürlich so, dass ich die Hutschiene ausgenutzt habe, da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein, und eben meine 8-Leitungsschutzschalter installiert habe.
Ja, nicht ganz, denn auch in der DIN 18015 Teil 1 ist schon von den 6 Leitungsschutzschaltern die Rede. Hier wird klar definiert, dass pro Außenleiter 2 Leitungsschutzschalter angeschlossen werden dürfen. Das heißt dann eben auch bei dem vierpoligen FI nur 6 Leitungsschutzschalter und bei einem zweipoligen FI nur 2 Leitungsschutzschalter. Die DIN 18015 ist eine Planungsnorm, die entsprechend ausgeschrieben werden muss. Nun gibt es aber eine weitere Norm, die sich geändert hat, wie du ja schon richtig gesagt hast. Aber diese Änderung war ja nicht, dass man festgelegt hat, dass diese Anzahl sich verringert, sondern es wurde da einfach nur der betriebsbedingte Ableitstrom, wo das unerwünschte Abschalten von dem FI quasi beeinflusst, der wurde geändert vom 0,4-fachen auf das 0,3-fache des Bemessungsfehlerstromes.
Genau, und bevor wir da jetzt drauf eingehen, würde ich sagen, machen wir nochmal einen Schritt zurück. Ich habe ja gerade gesagt, wir schauen uns mal eine Hutschiene an, ne? Also genau. Absoluter Standard, habt ihr, ich meine, jeder wird es schon mal gesehen haben. Wir stellen uns vor, auf dieser Hutschiene ist eben der vierpolige Fehlerstromschutzschalter und ich habe natürlich Platz für diese entsprechenden 8 Leitungsschutzschalter.
Wenn
ich
der die so Platz wäre da.
Genau, also, der Platz wäre da. So, und wenn ich die aber anschließe, dann wisst ihr auch, wir haben ja 3 Phasen, entsteht gewissermaßen ein kleines Ungleichgewicht. Ne? Wir starten L1, L2, L3, L1, L2, L3 und
dann nochmal L1 und L2.
Genau, so. Das heißt, wir haben 2 Phasen, die an 3 Leitungsschutzschalter angeschlossen werden. So, und da kommen wir jetzt auf dieses Thema mit diesen betriebsbedingten Ableitströmen. Denn in der DIN VDE 0702, wir hauen heute einige Normen raus.
Normenschlacht.
Genau, das ist hier natürlich immer ein großes Thema. Aber auf jeden Fall, in dieser Norm wird eben definiert, dass ein Verbraucher einen maximalen Ableitstrom von 3,5 Milliampere haben darf. So.
Genau. Und wenn wir jetzt nochmal von dem 0,3-fachen des Bemessungsdifferenzstroms ausgehen, das heißt, wir gehen von 30 Milliampere aus als Bemessungsdifferenzstrom und rechnen den mal 0,3, also wegen dem 0,3-fachen, dann kommen wir auf 9 Milliampere pro Außenleiter. Wenn man das jetzt vergleichen mit den 0,3 Milliampere, die dann zulässig sind pro Außenleiter, dann rechnen wir das jetzt mal zusammen, was wir jetzt hinter die Hutschiene dann gepackt haben. Das heißt, wir haben den L1 und L2 ja dreimal und dreimal 3,5 komme ich auf summa summarum 10,5 und komme somit auf mehr als 9 Milliampere, die zulässig sind.
Ja, und da liegt eben dann am Ende des Tages an auch das Problem, dass ich hier eben über diesem Wert von 9 Milliampere bin Und das heißt, ich darf den dritten Leitungsschutzschalter nicht über den Außenleiter.
Genau, also nur zwei pro Außenleiter. Und wenn man dann das Ganze nochmal sich vor Augen hält, also nochmal nachrechnet, wir haben ja eben gesagt, wenn man dann nur zwei pro Außenleiter, zwei Leitungsschutzschalter pro Außenleiter verbauen, dann zweimal 3,5 mA, dann kommen wir auf 7 mA und somit sind wir unter den 9 mA, die zulässig sind.
Und für genau diesen Anwendungsfall haben wir jetzt auch die passende Phasenschiene. Das können wir an dieser Stelle auch nochmal kurz vorwegnehmen. Wir hoffen, dass wir euch das Thema jetzt so nachvollziehbar erklärt haben. Wenn da nochmal Fragen sein sollten, kommt grundsätzlich gerne auf uns zu. Sowohl unsere technische Beratung steht natürlich euch zur Verfügung, als auch natürlich unser Social-Media-Team, das auch die Anfragen dann gerne auch über die sozialen Medien entgegennimmt. Genau, schreibt uns dahingehend gerne. Jetzt haben wir unsere mechanischen Schutzgeräte besprochen und ich sage extra mechanisch, weil wir jetzt, oder elektromechanisch, weil wir jetzt auf ein Schutzgerät zu sprechen kommen, das ganz anders funktioniert.
Umgangssprachlich heißt er der Brandschutzschalter oder auch AFDD genannt. Und was der detektiert und wo wir den einsetzen, das werden wir jetzt mal im folgenden Slot dann behandeln. Wie schon gesagt, Brandschutzschalter, das heißt, er detektiert Lichtbögen, Federlichtbögen, die weder der LS-Schalter noch der FI-Schalter detektieren können. Und das sind Federlichtbögen, die im Hochfrequenzspektrum dann sich stattfinden. Das heißt, die kommen zustande von losen Klemmen zum Beispiel oder auch gebrochenen Leitern, die aber trotzdem noch auf Kontakt sind, aber schon kurz vorm Auseinandergehen sind. Also muss man sich ganz wirklich vorstellen, der Leiter ist gebrochen und hat aber trotzdem noch Kontakt. Aber dadurch ist natürlich der ohmische Widerstand immens höher und dadurch entsteht ein Lichtbogen oder Federlichtbogen, der dann auch quasi zu einer Erwärmung der Leitung kommen kann und somit auch zum Brand.
Da ist natürlich absolute Vorsicht geboten. Wenn wir über Lichtbögen sprechen, sollten wir vielleicht noch mal ganz kurz einmal unterscheiden. Es gibt ja zwei Arten von Lichtbögen. Es gibt den parallelen Lichtbogen und den seriellen Lichtbogen.
Fangen wir mal mit dem parallelen Federlichtbogen an. Dieser kann entstehen bei einem Überschlag von zwei Leitern, also von Außenleiter zu Neutralleiter zum Beispiel oder von Außenleiter zu Schutzleiter. Und dieser Federlichtbogen, also dieser parallele Federlichtbogen, der wird auch detektiert von einem Leitungsschutzschalter. Das heißt, die sind da nicht gemeint. Also mit denen.
Klassischer Kurzschluss im Prinzip.
Klassischer Kurzschluss, genau. Oder Erdschluss. Und das wird dann quasi vom Leitungsschutzschalter erkannt. Wenn wir jetzt zu den seriellen Lichtbögen kommen, das sind diese Lichtbögen, die von einem Leitungsschutzschalter nicht erkannt werden oder nicht detektiert werden. Und die entstehen, wie der Name schon sagt, seriell, also in Reihe zu dem oder im Stromkreis zu dem Verbraucher. Das heißt, wenn irgendwelche Kontaktstellen lose sind oder wenn ein Leiter defekt ist, also dass er angebrochen ist und dadurch dann der ohmische Widerstand dementsprechend erhöht wird von dieser Leitung, dann kann das so ein serieller Lichtbogen entstehen und dieser kann dann von diesem AFDD erkannt werden.
Ja, und dieser AFDD ist nämlich tatsächlich auch genau aus dieser Funktion heraus ein ganz, ganz besonderes Gerät, weil er eben nicht elektromechanisch auslöst, wie wir es jetzt von dem Fehlerstromschutzschalter oder dem Leitungsschutzschalter kennengelernt haben. Nein, er löst mit Hilfe eines Mikroprozessors im Prinzip aus. Also die Funktionsweise unterscheidet sich komplett von dem, was wir jetzt gerade kennengelernt haben. Das macht es eben auch so spannend. Der Brandschutzschalter oder der AFDD hat im Prinzip eine Mikroprozessorelektronik verbaut.
Ja.
Und der gleicht eben über eine, hat gewisse Fehlerströme gespeichert. Also er löst nicht bei jedem Fehlerstrom aus, aber bei denen, die eben jetzt gefährlich werden könnten, kann er eben auslösen, indem er die Sinuswelle zwischen Strom und Spannung überblickt und schaut, ob eben solche entsprechenden charakteristischen Fehlerströme auftreten.
Genau, das heißt also, der ist auch intelligent. Es gibt ja auch Lichtbögen, die nicht schädlich sind, zum Beispiel wenn man eine Bohrmaschine oder rotierende Geräte anschließt, dann gibt es da auch so das sogenannte Bürstenfeuer.
Ja.
Und dieses Bürstenfeuer, das sind ja auch Lichtbögen, aber wir wollen jetzt ja nicht, dass die AfD immer auslöst, wenn jetzt eine Bohrmaschine angeschlossen wird oder angeschaltet wird. Dementsprechend ist der so intelligent, dass der diese Lichtbögen auch unterscheiden kann, was schlechte Fehllichtbögen sind, die dann wirklich zum Brand führen können,
ja,
und was Lichtbögen sind, die jetzt tatsächlich von so einem Bürstenfeuer zum Beispiel dann kommen und die ja auch normal sind.
Ja, das ist tatsächlich ganz, ganz spannend bei diesem konkreten Gerät. Was auch tatsächlich gar nicht so einfach ist, ist eben der Einsatz des Brandschutzschalters.
Das ist richtig, weil der Anwendungsbereich lässt sich gar nicht so pauschal sagen. Ja, und das heißt, der Geltungsbereich der DIN VDE 0100-420, der sagt, dass Bestandsanlagen nicht zwingend mit einem Brandschutzschalter nachgerüstet werden müssen.
Mhm.
Aber natürlich, wenn etwas erweitert wird an der Elektroinstallation von einem Bestandsgebäude oder auch beim Neubau, dann muss anhand von einer Risiko- und Sicherheitsbewertung geschaut werden, ob Maßnahmen zum Schutz gegen die Auswirkung von Federlichtbögen getroffen werden müssen.
Ja, und das ist eben ganz explizit nicht nur der Schutz auf Anlagenseite, also heißt mit dem Brandschutzschalter, sondern man spricht hier eben auch von baulichen Maßnahmen, die getroffen werden könnten, also zum Beispiel eine erd- und kurzschlusssichere Verlegung oder eben auch organisatorische Maßnahmen, wenn man zum Beispiel in einem Museum eine Aufsichtsperson zum Beispiel installiert, die das theoretisch überblickt, oder eben die dritte Möglichkeit wäre die anlagentechnische Maßnahme. Und das, ja, wird im Prinzip eben abgeleitet von dieser Risiko- und Sicherheitsbewertung, die du schon angesprochen hast, die wurde eben vom ZVEH und vom ZVEI zusammen herausgegeben, um eben ja den Einsatz des Brandschutzschalters dahingehend zu vereinfachen.
Genau, und diese anlagentechnische Maßnahme wäre dann zum Beispiel diese AfDD.
Ja, ja,
genau.
Richtig, genau. Also diese Risiko- und Sicherheitsbewertung, die könnt ihr euch auf der Seite des ZVEH entsprechend auch nochmal anschauen und da nochmal gucken. Wichtig ist dahingehend, wenn ihr diese Risiko- und Sicherheitsbewertung macht, was definitiv zu empfehlen ist, dokumentiert bitte eure Bewertung, dokumentiert auch das Ergebnis. Damit seid ihr einfach sicher, wenn es dann doch mal zu einem Schadensfall kommen sollte, dass ihr im Prinzip alles soweit auch richtig gemacht habt, entsprechend der Norm.
Genau, und zu dem Thema AfDD gibt es auch einen Hager-Tipp, der Hager-Tipp 40. Und den können wir auch nochmal in die Shownotes packen.
Ja, da wird dann nochmal ein bisschen tiefer drauf eingegangen, auch welche unterschiedlichen AfDDs es gibt. Der Standard-AfDD, haben wir eben auch schon gesagt, bei Hager besteht aus einem Leitungsschutzschalter und aus einem Brandschutzschalter. Also hast du den kompletten Schutz gegen parallele und serielle Lichtbögen. Aber es gibt eben auch Kombigeräte, wo dann auch noch zusätzlich ein Fehlerstromschutzschalter mit eingebaut ist.
Quasi alles in einem.
Alles in einem, genau. Wichtig vielleicht auch noch, das haben wir noch gar nicht gesagt, der AfDD, klar, leitet sich wahrscheinlich davon ab, aber der sichert tatsächlich einen Endstromkreis ab. Also wird entsprechend auch hinter den Fehlerstromschutzschalter installiert. Genau, das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen. So, jetzt haben wir die wichtigsten oder die 3 Schutzgeräte, die man so aus dem Zählerschrank kennt, besprochen. Wir hoffen, dass wir da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnten und vielleicht den einen oder anderen dann nochmal ein paar neue Informationen mitgeben konnten. Jetzt schauen wir uns mal die praktische Umsetzung an. Wir haben es ja eben schon bei der Einleitung gesagt. Wir haben uns da durchaus auch mal Gedanken gemacht als Firma Hager. Wie können wir denn die Arbeit am Zählerschrank vereinfachen oder vielleicht sogar, ja, dass sie sogar noch mehr Spaß macht? Und da haben wir uns die Quick-Connect-Technik überlegt.
Genau richtig. Also es gibt alle Schutzgeräte mit der sogenannten Quick-Connect-Technik. Das heißt, man kann die Adern ohne Werkzeug in die Schutzgeräte einführen und somit auch das Ganze wartungsfrei gestalten. Ne? Man kann das, also wenn man Klemmkontakte hat, dann müssen die nach einer gewissen Zeit ja immer wieder kontrolliert werden, müssen nachgezogen werden. Und das kann man sich zum Beispiel auch durch die Quick-Connect-Technik sparen, weil da mit Federwirkung dieser Klemmkontakt dann wirkt und somit immer mit der gleichen Kraft auf die Ader draufdrückt und sich auch dieser Kontakt nicht lösen kann.
Und diese Technik machen wir uns dann auch bei den Phasenschienen zunutze. Die haben wir eben schon angesprochen. Da gibt es jetzt auch die verkürzte Phasenschiene für die 6-Leitungsschutzschalter. Und da, wenn die Quick-Connect-Technik bei den Schutzgeräten genutzt wurde, das erkennt ihr mal an dem kleinen oder an dem Q auf dem Schutzgerät.
Q für Quick-Connect?
Q für Quick-Connect kann man sich gut ableiten, genau. Auf jeden Fall dahingehend immer darauf achten und dann kann man die Phasenschiene auch entsprechend einfach nur einklicken. Also auch da massiver Zeiteinsparnis.
Genau, aber auf das Thema Phasenschiene möchte ich gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, weil da auch immer wieder mit staunenden Blicken bei uns auf der Messe auf unsere vertikale Phasenschiene geachtet
wird. Ne? Stimmt.
Und diese ist anscheinend noch nicht so publik, wie wir das gerne hätten. Und
nutzen wir jetzt den Podcast.
Genau, nutzen wir jetzt mal den Podcast, um auch noch mal ein bisschen Werbung dafür zu machen. Weil, wenn man sich mal den Aufbau von so einem Verteilerfeld anschaut, dann gibt es ja da verschiedene Reihen. Ne? Und die erste Reihe muss man dann anschließen. Also wenn man jetzt verschiedene Reihen hat, zum Beispiel auch mit FI-LS-Kombination oder verschiedene Reihen mit vierpoligen FIs, wie wir es vorhin erklärt haben, und hinten dran dann die Leitungsschutzschalter, dann muss man in jede Reihe einzeln den Strom verteilen, kann man so sagen. Und dementsprechend kann man mit der vertikalen Phasenschiene dann die Ströme in die einzelnen Reihen runterbrücken. Ne? Und die vertikale Phasenschiene gibt es zweifach und mit der Dreifachausführung. Mhm. Und somit muss man nur die erste Reihe anschließen und kann dann in die nächsten zwei Reihen das Ganze weiterbrücken mit der vertikalen Phasenschiene. Ne? Man hat eigentlich viel, viel weniger Vertratungsaufwand.
Viel
man spart
weniger.
Ja. Viel, viel Zeit. Und was natürlich noch mit dazu kommt, ist, dass man einfach einen ganz, ganz aufgeräumten Verteiler hat.
Absolut. Und es ist auch schon toll, wenn man an der Station sieht, immer das Glänzen in den Augen, wenn diese Phasenschiene gezeigt wird. Also da schaut gerne mal nach. Ich verlinke das gerne auch mal in den Shownotes, dass ihr euch das mal anschauen könnt. Erklärt sich eigentlich wirklich von selber, wie du sagst. Also das erkennt man schon am Aufbau. Und das Ganze gibt es, wie gesagt, vertikal und eben auch horizontal. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass du wesentlich mehr Platz hast zum Verdrahten. Ne? Also klar, du hast einmal die Leitungen nicht mehr, die dir irgendwie so ein bisschen den Platz wegnehmen im Verteilerfeld, wenn du auch dann im Prinzip an den Leitungsschutzschaltern die Verdrahtung vornimmst. Und das Coole ist eben auch, dass du die horizontale Phasenschiene ja erst nachträglich einklicken kannst. Das heißt, du hast im Prinzip während der Installation und während der Verdrahtung den vollen Platz und am Schluss kann im Prinzip die horizontale Phasenschiene eingeklickt werden.
Genau, richtig, ja.
Also schaut euch das wirklich gerne mal an. Das sind immer die Highlights, die wir so erfahren und mitnehmen von den Messen. Was auch ein Highlight ist, was ich an dieser Stelle auch wirklich gerne nochmal sagen möchte, ist, wir haben ganz besonders für den anlagenseitigen Anschlussraum im Zählerschrank haben wir ein Gerät, was auch immer so Funkeln in den Augen hervorruft, was scheinbar auch überhaupt nicht bekannt ist. Das ist ein Kombigerät, Fehlerstromschutzschalter und Leitungsschutzschalter.
Genau, also das Gerät, wo du gerade ansprichst, nennt sich Powerblock.
Ja.
Und dieser Powerblock, das ist eine Kombination, wie du schon gesagt hast, aus FI und drei einpoligen Leitungsschutzschaltern. Also man kann jede Phase einzeln mit Leitungsschutzschaltern ein- und ausschalten oder lösen auch dementsprechend einzeln aus. Und das Ganze hat nochmal ein FI mit dabei, damit alles sehr kompakt dann in diesen anlagenseitigen Anschlussraum verbaut werden kann. Und dieser ist ja dann dafür da, um, ich sage jetzt mal,
drei Endstromkreise abzusichern dann in dem.
Genau, Fall. Richtig.
Ja. Das ist dann sozusagen die letzte Norm oder Norm, es ist nicht eine Anwendungsregel, die 4100, die besagt nämlich, dass genau in diesem Raum drei Endstromkreise abgesichert werden dürfen, wahlweise eher Richtung Tendenz Waschmaschine und so weiter. Und genau, dafür ist dieses Gerät eigentlich super, weil man kann pro Zähler dann direkt diese drei Endstromkreise absichern. Ich habe jetzt auch gerade mal den Namen des Gerätes rausgesucht. Das ist der ADZ316D. Auch das werde ich nochmal verlinken, weil wir müssen das ein bisschen bekannter machen hier.
Viele kennen es nicht. Ja.
Viele kennen es nicht, deswegen schaut euch das sehr, sehr gerne mal an. da gibt es auf jeden Fall einen sehr, sehr spannenden Anwendungsfall für. So, jetzt haben wir ganz, ganz viel geredet.
That's it, würde ich sagen. Ne?
That's it, ja. Wir haben, also ich denke, wir haben einen schönen Überblick gegeben über die ganzen Normen, die ganzen wichtigen Dinge, die man irgendwie wissen muss zum Thema Schutzgeräte. Wenn ihr noch Fragen habt, kommt jederzeit auf uns zu.
Wir haben nochmal das Thema QuickConnect aufgerollt. Wir haben unsere Phasenschienen nochmal erklärt. Also ich denke, jetzt steht nichts mehr im Weg, um wirklich eine saubere Verteilung aufzubauen.
Ja, das heißt, alle, die uns dann in Nürnberg besuchen, das kann ich ja auch hier schon mal spoilern, auf der Nürnberger Messe der LTEC sind wir auch am Start in unserer Werkstattstraße. Dann gehen wir jetzt mal davon aus, dass unsere Besucher dann alle die Phasenschiene kennen. Das ist, ich suche es gerade mal noch eben schnell raus, dass ihr das wisst. Die Messe findet statt vom 20. auf den 22.05.
Genau, also gerne vorbeikommen. Katharina und ich sind da.
Ja,
und
wir freuen
dann
uns.
Können wir auch mal die Phasenschiene und die QuickConnect-Technik in Aktion zeigen.
Ganz genau. Wir wünschen euch bis dahin eine gute Zeit und schreibt uns gerne. Ansonsten noch einen schönen Tag.
Bis dann, wir hören uns.
Tschüss.
Das war eine neue Folge von Zukunft elektrisch. Der Hager-Podcast.